Deutschlandfunk.
In der letzten Folge von Eine Stunde History haben wir eine der ersten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte kennengelernt, die Sumerer, denen wir unter anderem zu verdanken haben, dass wir schreiben und rechnen. Heute lernen wir eine weitere frühe Hochkultur kennen und wir finden zu Gott.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 3, das Königreich Israel.
Mit Steffi Orbach.
Die Überlieferung sagt, dass um 1000 vor Christus in Bethlehem ein Junge geboren wird, als jüngster Sohn des Isais. Mit Namen David und schon als Kind wird, wie man heute sagen würde, sein Potenzial erkannt. Er wird zum künftigen König gesalbt. Erstmal durfte er aber ein bisschen was für sich machen und er machte Karriere als Hirte, später als Musiker und Dichter. Später dann aber wird dieser David eine wichtige Rolle spielen im Alten Testament, denn er gilt als Gründer des Königreichs Israel. Um die Wurzeln Israels und des Judentums geht es heute und damit um eine Religion, die sich früh zu einem Glauben entwickelt hat, der nur einen Gott verehrt, statt ganzer Götterwelten, wie wir das zum Beispiel bei den Sumerern gesehen haben.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Matthias, die Quelle für das, was wir über die Geschichte Israels wissen, das ist ja das Alte Testament. Aber das ist ja eine sehr spezielle Quelle, weil es erst weit nach den Ereignissen um den Beginn der Geschichte Israels aufgeschrieben wurde. Was steht denn da genau drin?
Ja, also alles, was wir jetzt sagen, mit aller Vorsicht zu genießen. Nach den ersten 5 Büchern Mose waren es Nomaden, die aus Mesopotamien zugewandert sind. Mesopotamien, das war das biblische Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Beide Flüsse verlaufen ja heute durch die Staaten Türkei, Syrien und Irak. Von diesen Zuwanderern stammten Abraham, Isaak und Jakob ab und sie gelten in der Bibel als die 3 Erzväter Israels. Sie hätten mit ihren Nachkommen in Ägypten gelebt, dort seien sie in die Sklaverei des Pharao geraten. Aber das israelische Volk sei durch Moses gerettet worden, der im Angesicht eines ägyptischen Heeres das Wasser des Roten Meeres geteilt habe, sodass sie trockenen Fußes fliehen konnten. Denn als die ägyptischen Krieger das Ufer erreicht hätten, hätte sich das Wasser wieder geschlossen. Anschließend sei das Volk Israel durch die Wüste nach Kanaan gewandert und habe dort das Land kriegerisch erobert. Aber wie gesagt, das ist die biblische Erzählung. Die ist schön, aber es fehlen halt historische Belege außerhalb der Bibel.
Ja, wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. Du hast jetzt gerade das Volk Israel angesprochen. Wer war das genau?
Ja, auch hier wieder biblische Hinweise. Etwa 1300 vor Christus habe es 12 Stämme gegeben, aus denen sich das Volk Israel zusammengesetzt habe. Der erste nicht-biblische Hinweis auf die Existenz dieses Volkes, das ist eine Siegesstele des ägyptischen Pharao Meremptah. Er regierte von 1213 bis 1204 vor Christus. Damit ist eine Menschengruppe in Kanaan erwähnt, die als Stamm Israel bezeichnet wird, also etwa um 1200 vor Christus. Dieser Stamm hat eine gemeinsame Sprache und gemeinsame religiöse Kulte entwickelt. In der Bibel wird das gleichgesetzt mit göttlichem Willen. Und die 12 Stämme entsprechen den 12 Söhnen Jakobs, der ja einer der 3 eben schon erwähnten Erzväter Israels, jedenfalls laut der Bibel war.
Aber wie könnte sich denn die Geschichte der Anfänge Israels wirklich abgespielt haben?
Naja, auch hier gibt es Unsicherheiten oder sagen wir ruhig Spekulationen, aber immerhin eine Theorie, hinter der sich mehr oder weniger viele Historiker versammeln können. Danach begann die Landnahme der Israeliten mit 2 Migrationswellen, die Nomaden nach Kanaan geführt hätten. Diese Siedler seien dann sesshaft geworden und hätten mit Ackerbau begonnen. Und dann gibt es noch die Idee einer Eroberung mit nachfolgender Besetzung des Landes. Dagegen aber sprechen archäologische Forschungen. Und es gibt eine wissenschaftliche Theorie, die von einer Revolution der ärmeren Landbewohner ausgeht, die sich gegen die kanaäischen Bewohner gerichtet habe. Vielleicht aber war es auch eine Mischung von alledem.
Zentraler Bestandteil der jüdischen Identität ist ja bis heute der Tempel in Jerusalem, der einst zentrales Heiligtum war und dann 2-mal zerstört wurde. Was hat es mit diesem Tempel auf sich?
Also der erste Tempel, von dem jetzt hier die Rede ist, wird auch salomonischer Tempel bezeichnet, angeblich erbaut unter König Salomo etwa 1000 vor Christus. Dieser Tempel wurde von den Neubabyloniern unter Nebukadnezar II. Im 6. vorchristlichen Jahrhundert zerstört. Ein großer Teil der Bevölkerung Israels wurde ins babylonische Exil verschleppt. Als sie aus dieser wie sie es selbst nannten, babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, wurde der Tempel wieder errichtet. Das war der zweite Tempel, der dann bei der Eroberung Jerusalems durch die Römer erneut zerstört wurde. Teile der Außenmauer der Plattform dieses zweiten Tempels, die sind bis heute noch erhalten. Es ist die Klagemauer, die wichtigste religiöse Stätte der Juden in Jerusalem.
So, und den Bau dieses Tempels, den wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. Wie schon gehört, soll ja der weise und sagenumwobene König Salomo dieses erste Gebäude für den einen Gott, den alle drei Religionen sich teilen, gebaut haben. Was an dieser Geschichte dran ist, das hat sich Veronika von Borries für uns angesehen.
Seid gegrüßt, König Salomo. Ihr habt mich rufen lassen.
Tretet näher, mein Freund. Man hat mir gesagt, ihr seid der fähigste Baumeister in meinem Reich. Ich will euch einen Auftrag erteilen, wie ihr ihn noch nie bekommen habt.
Mein König, ihr denkt daran, einen Palast zu bauen? Es ist wahrlich an der Zeit. Das Volk Israel hat Frieden. Euer Reich ist groß. Der Sohn David sollte angemessen Hof halten können.
Ihr habt recht, einen Palast sollt ihr bauen. Aber nicht für mich, sondern für einen größeren.
Einen größeren?
Ich werde unserem Herrn und Gott einen Tempel bauen. Es wird ein Haus für unseren Gott, der uns aus Ägypten befreit und in das Land geführt hat, wo Milch und Honig fließen. In diesem Tempel soll unser Gott wohnen und dort wollen wir ihn anbeten und ihn ehren. Kein Haus im ganzen Reich kann prächtiger sein als dieses.
Ihr werdet einen besonderen Bauplatz brauchen.
Kommt hier herüber, ich werde ihn euch zeigen.
Sorry, Stimme der Gegenwart hier. Normalerweise halte ich mich in so alten Geschichten ja zurück. Ich meine, wenn mal ein Detail nicht stimmt, okay, ist ja schon lange her. Aber in diesem Fall, und weil das jetzt hier auch als Podcast läuft, muss ich schon kurz was dazu sagen. Also diese Szene von eben, die hat sich höchstwahrscheinlich nie so zugetragen. Also auch nicht so ähnlich. Denn die entscheidende Figur, Salomo, der ist wahrscheinlich eine Erfindung, ein Mythos.
Halt! Wer spricht da?
Die Palastwache! Wir müssen uns woanders unterhalten. Gehen wir schnell raus. Also, viele Leute gehen ja davon aus, dass die Bibel nicht nur eine heilige Schrift ist, sondern auch eine historische Quelle. Viele Figuren, die da auftauchen, Jesus und Herodes, aber auch die Ägypter und die Babylonier, die hat es wirklich gegeben. Das kann man beweisen, zum Beispiel durch archäologische Funde oder weil es andere Schriftquellen gibt, die das belegen. Das Problem ist halt, für Salomo und übrigens auch schon für seinen Vater David und für den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, dafür gibt es außerhalb der Bibel keine sicher belastbaren Quellen. Aber pst, da vorne steht Salomo mit seinem Baumeister. Sie schauen zu dem Hügel, der heute der Tempelberg in Jerusalem ist.
Was meint ihr, Baumeister? Lässt sich dort ein Tempel errichten?
Gewiss. Ich will euch kurz meine ersten Gedanken aufzeichnen. Das Gebäude könnte insgesamt etwa 60 Ellen lang sein, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und dann könnte es ringsherum so einen dreistöckigen Umlauf geben. Davor wäre noch Platz für einen Altar für die Brandopfer und dann natürlich eine Umfassungsmauer.
Nur kurz zur Erklärung. Die planen hier ein Gebäude von umgerechnet etwa 27 Metern Länge, 14 Metern Höhe und 9 Metern Breite, plus Umlauf und so weiter. Das ist für die damalige Zeit riesig und richtig teuer. Wir sind hier so etwa im 10. Jahrhundert vor Christus und wenn man sich an die verfügbaren archäologischen Quellen aus der Gegend in und um Jerusalem hält, dann zeigt sich einfach, dass wer immer dort lebte und regierte, der hatte weder genug Macht noch Geld, um so ein Riesengebäude zu bauen. Und aufgepasst, die zwei sind schon bei der Innenausstattung.
Also wenn wir Zedern und Zypressen aus Tyros bekommen, dann können wir innen alles mit Holz vertäfeln, mit Schnitzereien dekorieren und dann vergolden.
Auch den Fußboden?
Sogar die Decke. Alles. Vergesst nicht, das ist das Haus unseres Gottes. Und kein Volk auf der Erde hat so einen Gott wie wir, der uns erwählt hat, der Einzige ist und keine anderen Götter neben sich duldet. Das ist das erste Gebot, das er uns gegeben hat. Kein Volk hat einen Gott, der so an seiner Seite streitet. Und das sollen alle sehen. Wir sind anders, besonders. Auserwählt. Niemand, der diesen Tempel sieht, wird daran zweifeln können.
Und damit dürfte auch klar sein, warum die Geschichte von Salomo und seinem sagenhaften Tempelbau im Alten Testament steht. Nicht, weil sie stimmt, sondern weil sie zeigt, Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Und das Haus Gottes, das Beste, das je gebaut wurde, das steht in Jerusalem, schon immer. Und auf dieser Behauptung beruht eine ganze Menge. Für Juden, aber auch für Christen und Muslime.
Da spricht doch jemand!
Schnell, hier können wir uns verstecken. Also nur noch kurz, damit ihr nicht denkt, das wäre alles total gelogen. Natürlich gab es damals schon einen Herrscher in Jerusalem. Und vielleicht hat er auch einen Tempel gebaut. Vielleicht sogar für einen Gott. Aber weder der König noch sein Gebäude waren so groß wie Salomo und sein Tempel. Ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass Millionen Menschen diesen Ort bis heute für bedeutsam halten.
Veronika von Borries war das über den ersten Tempel von Jerusalem, erbaut von König Salomo. Und über diesen Tempelbau will ich jetzt noch mal ein bisschen intensiver reden mit Dr. Katharina Galor. Sie ist Archäologin und sie hat darüber, aber auch über Jerusalem sehr viel publiziert. Hallo, Frau Galor.
Ja, hallo.
Frau Galor, wie ist die Quellenlage um den Bau dieses ersten Tempels von Jerusalem? Was genau wissen wir über diesen Tempelbau?
Also es gibt natürlich schriftliche Beschreibungen, also die Bibel, Könige ganz besonders und epigraphische Befunde. Also wir wissen, dass es ein Königreich David gegeben hat, höchstwahrscheinlich. Natürlich gibt es auch die, die das bezweifeln, die mehr skeptisch sind, aber das so im Großen und Ganzen ist es eigentlich schriftlich und epigraphisch belegt. Das Problem ist natürlich, dass die Schriftquellen einige Jahrhunderte später geschrieben worden sind, so dass es die gibt, die Bibelforscher, die Zweifel daran haben, dass man das wirklich als historisches Befund anerkennen kann. Also womit ich mich hauptsächlich beschäftigt habe als Archäologin, sind natürlich die archäologischen Befunde. Mhm. Und was ich da bestätigen kann, ist, dass es da viele archäologische Befunde aus der Zeit gibt. Aber es gibt leider keine direkten Befunde des Tempels. Es sollte eigentlich nicht erstaunen, weil der erste Tempel von den Babylonern im 6. Jahrhundert vor Christus zerstört worden ist.
Genau, das so heißt es ja auch, dass dieser erste Tempel zerstört wurde Mitte des 6. Jahrhunderts. Stimmt das denn? Ist der wirklich komplett zerstört worden?
Also was die Schriften beanlagt, ja, kann man das dokumentieren. Man kann auch Feuerstellen, Brandstellen bestätigen für das 6. Jahrhundert in Jerusalem. Jetzt also nicht direkt da, wo der Tempel stand, aber die Tatsache ist ja auch, dass die Stelle, wo man annimmt, dass der erste Tempel damals stand, dass der zweite Tempel ja da auch drüber gebaut worden ist und dann der Herodestempel. Und deswegen kann man ja eigentlich auch nicht erwarten, dass die archäologischen Befunde dort noch sichtlich sind.
Ja, also das heißt, dieser Tempel wurde dann sozusagen nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, über die wir auch schon gesprochen haben hier in dieser Folge, wieder komplett aufgebaut?
Ja, so könnten wir das annehmen, ja.
Sah er dann genauso wieder aus?
So im Großen und Ganzen, wenn man sich an die schriftlichen Quellen richtet, auf jeden Fall. Also ja, das war eigentlich das Ziel der Sache. Und wir können uns auch so ein bisschen vorstellen, wie so ein Tempel ausgesehen hat. Wir haben ja nicht nur, was die schriftlichen Quellen betrifft, sondern auch archäologische Funde. Es gab ja viele Tempel zu der Zeit in dem geografischen Raum. Und viele haben das besser überstanden, wurden nicht zerstört und wurden bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt. Und so können wir uns auch ein ziemlich konkretes Bild davon machen, wie der Tempel in Jerusalem damals aussah.
Wir verbinden ja diese ganzen Ereignisse von damals mit dem Thema Religion. Also wir können über viele dieser Ereignisse lesen im Alten Testament, also in der Bibel, die aber ja erst sehr, sehr viel später verfasst wurde. Wurde denn das, was damals passiert ist, tatsächlich auch schon in irgendeiner Form als Religion bezeichnet?
Nein, auf keinen Fall. Also Religion, das Wort und das ganze Konzept stammt aus dem 19. Jahrhundert. Also damals hat man nicht von Religion gesprochen und heute betrachten wir Religionen oft als etwas, das separat ist vom alltäglichen Leben. Und in der Antike war es wirklich so, dass das Rituelle und der Glaube hat eigentlich alles geprägt, also von der Politik zum Familienleben, zum alltäglichen Leben. Und es war nicht nur im Tempel, sondern das hat auch das Zuhause geprägt und das ganze Leben, die ganze Lebensart.
Welche Riten und Gebräuche von damals sind denn überliefert und bekannt heute?
Also wieder mal durch die Schriften wissen wir ja, wie die Leute damals ihren Glauben an Gott und Götter ausgedrückt haben und erlebt haben. Also das passiert natürlich im Tempel und da müssen wir auch immer im Bildwinkel behalten, dass es da Priester gab, die die Tätigkeiten ausgeführt haben im und um den Tempel herum. Und es gab aber auch Rituelle, die im Haus ausgeführt worden sind, Räucherungen und Mahlzeiten, die man zusammen eingenommen hat. Und davon gibt es natürlich auch viele archäologische Befunde. Die Altäre, die mit Tempeln in Verbindung standen, Altäre, die man kleinere Exemplare von Altären, die man auch im privaten Haus hatte und benutzte. Also wir wissen eigentlich ganz gut, wie Leute damals gelebt haben.
Es heißt ja, dass David dieses Königreich Israel gegründet habe. Hat es dieses Reich dann eigentlich tatsächlich so gegeben oder ist das eine biblische Hypothese?
Es ist natürlich umstritten. Es ist sehr plausibel, da es damals Königreiche gab. Es gibt viele Forscher, die meinen, dass die Bibel wirklich ein historisches Dokument ist, auch wenn es nicht zeitgenössisch ist. Also das heißt, die überlieferten Texte, die wir heute haben, sind natürlich Jahrhunderte von Jahren später geschrieben worden. Also da gibt es natürlich Zweifel, wie genau historisch alles ist oder ob es nur ein literarisches, theologisches Werk ist und als solches angesehen werden sollte. Es gibt natürlich auch die, die daran zweifeln, dass es einen historischen Kern gibt und die dann so extrem sind und sagen, das ist alles nicht passiert, das ist alles erfunden. Und vom Archäologischen her, also kann ich da auch wieder sagen, dass wir eigentlich sehr viele Befunde haben von dieser Zeit. Auch einige Inschriften, die dokumentieren, dass es ein Königreich David gab. Aber es gibt keine Inschrift zum Beispiel in Jerusalem, die bestätigt, hier stand wirklich ein Tempel, hier stand der Palast des Königs Davids.
Aber ist es denn so, dass die biblischen Schilderungen übereinstimmen mit den archäologischen Funden oder gibt es da große Differenzen?
Es gibt da schon so einige Differenzen. Und natürlich kann man auch immer die Texte so ein bisschen interpretieren und die dann so anpassen, dass man fast sagen könnte, alles stimmt mehr oder weniger. Aber je nachdem, wie man die Texte liest, gibt es auch viele Widersprüche,
die sich wahrscheinlich auch nicht mehr aufklären lassen, ne?
Genau. Also die archäologischen Befunde sind ja alle nicht vollständig. Also es wird ja nie eine ganze Stadt ausgegraben, immer ein kleiner Teil. Und das meiste, was damals in Jerusalem im 10. Jahrhundert stand, ist ja auch später zerstört oder überbaut worden. Und diese teilweisigen Reste, die sind ja so minimal. Es ist wirklich wie ein Puzzle, das man muss da von verschiedenen Teilen alles zusammenbringen, also von literarischen Quellen, von Inschriften, archäologischen Befunden und dann versuchen, daraus ein komplettes Bild zusammenzufügen.
Ja, Dr. Katharina Galor war das. Sie ist Archäologin und hat über den Tempelbau in Jerusalem publiziert. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Galor.
Sehr gerne.
Matthias, wir verwenden ja heute den Begriff Judentum für die Gemeinschaft der Juden überall auf der Welt. Woher kommt dieser Begriff eigentlich?
Also ganz ursprünglich geht er auf die Menschen des Stammes Juda zurück, aus dem nach biblischer Darstellung das Königreich Juda hervorgegangen ist. In der biblisch überlieferten Zeit der Reichsteilung gab es neben dem Königreich Israel, das im Norden etwa bis zu einer Luftlinie zwischen Beirut und Damaskus und im Süden bis Jericho am Toten Meer reichte, noch das Königreich Juda an der Westküste des Toten Meeres zwischen Bethlehem und Beersheba. In der Bibel wird Judentum benutzt als Gegenbegriff zur Hellenisierung der Zeit Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert vor Christus. Das drückt auch aus, dass sich die Juden im Exil von den kulturellen Handlungen und Regeln von den Griechen absetzten und so eigene Regeln aufstellten bzw. ihre eigenen alten Regeln beibehielten. Der Begriff Judentum umschreibt auch den Glauben an den einen Gott. Im Gegensatz etwa zu den Griechen, die eine ganze Götterwelt anbeteten. Und insgesamt betrachtet war der jüdische Glaube an diesen einen Gott, etwas überspitzt formuliert, eine Abwehrhaltung gegen jene Herrscher, die das israelitische Volk und deren Religionsausübung bedrohten.
Und wie wurde denn dieser jüdische Glaube ursprünglich praktiziert? Also wie wurde der gelebt?
Also im Laufe der Jahrhunderte sind Glaubensprinzipien und Regeln entstanden, die von den gläubigen Juden eingehalten werden sollen. Aber es gibt auch viele Strömungen im Judentum, bei denen die Regeln unterschiedlich streng eingehalten oder interpretiert werden. Es gibt prinzipiell orthodoxe und nicht orthodoxe Glaubensrichtungen. Bei letzteren gibt es progressive, reformierte oder liberale Strömungen. Also sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie der jüdische Glaube gelebt wird. Unterschiede rühren auch daher, wo die Juden in der Diaspora gelebt haben. Die Aschkenasim etwa in Mittel- und Osteuropa oder die Sephardim auf der iberischen Halbinsel bis 1492. Diese Menschen sind von ihrer Herkunftsregion geprägt und bringen unterschiedliche religiöse Vorstellungen mit.
So, jetzt kehren wir aber nochmal ganz zurück zum Beginn und gucken uns die Ursprünge des Judentums an. Professor Michael Tilly ist Theologe und Leiter des Instituts für antikes Judentum an der Uni in Tübingen. Hallo, Herr Tilly.
Guten Tag, Frau Orbach.
Herr Tilly, das Judentum, das gilt ja als erste monotheistische Religion, also als Religion, die nur einen Gott anbetet. Wie ist das Judentum denn entstanden?
Ja, wie immer, wenn Sie jemanden von der Uni fragen, es kommt darauf an. Also wenn Sie einen frommen Juden fragen, der sagt Ihnen mit der Übergabe des Gesetzes an Mose am Sinai.
Ja.
Dann gibt es noch einen Maximalistenstandpunkt, dass bereits in der Königszeit ein Judentum existiert habe und am Salomonischen Tempel dort sein Zentrum gewesen sei. Das wird heute nur noch in Randbereichen vertreten. Oft hört man, das Judentum sei in der Exilszeit entstanden, also 586 bis 538 vor Christus, weil in der Exilzeit die Notwendigkeit bestanden habe, in einer mehrheitlich nicht jüdischen Umgebung sich abzugrenzen. Und das hat dazu geführt, dass das Judentum sich als Religion formiert hat und insbesondere der Monotheismus hier aufgekommen ist. Auch das wird heute oft in Frage gestellt, denn was wir in den Jahrhunderten danach haben, ist ein Judentum, das zum einen einen Tempel hat in Jerusalem, zum anderen neben diesem Tempel aber auch die Tora als eine Art transportabler Tempel, als ein Medium der Gottesbegegnung. Und frühestens 70 nach Christus, als der Tempel von den Römern zerstört wird, gibt es keinen Tempelkult mehr und die Tora wurde und ist bis heute der Heilsweg des Judentums. Und Minimalisten sagen, dass bis ins 4. Jahrhundert nach Christus die frühe Kirche und das rabbinische Judentum einander beeinflusst haben und dieses Forming of the Ways eigentlich zum Judentum geführt hat, wie sich es heute darstellt.
Jetzt haben wir Sie ja angerufen, Herr Tilly. Wo würden Sie sich denn bei dieser vielfältigen Quellenlage einsortieren? Also, wie ist das entstanden, Ihrer Ansicht nach?
Ja, meiner Ansicht nach haben wir eine israelitische Religion, die ins Exil gekommen ist und im Exil zunächst mal Identitätskriterien herausgebildet hat. Identitätskriterien wie die Beschneidung, das kann man normalerweise nicht rückgängig machen. Und man wird auch täglich daran erinnert, zumindest als Mann, dass man Jude ist. Mhm. Dann die Sabbatobservanz, da stellt man sich gegen die Mehrheitsgesellschaft. Alle arbeiten am jedem siebten Tag, man selber arbeitet nicht. Oder Speise- und Reinheitsgebote. Wenn Sie mit jemandem zusammen essen, ist das Kommunikation. Wenn Sie jemanden nicht einladen, wenn es bei Ihnen was Gutes zu essen gibt, ist das eine Verweigerung der Kommunikation. Und diese Merkmale sind ganz sicher im Exil entstanden. Das Problem ist, dass das Judentum in den Jahrhunderten bis ins erste Jahrhundert nach Christus eine große Holding war. Das heißt, was zum Judentum gehörte, was einen Juden ausmachte, wie man einen Juden erkannte, war völlig heterogen und sich eine Vielfalt erst nach und nach zu einer gewissen Normierung entwickelte.
Seit wann gibt es denn das Judentum jetzt Ihrer Ansicht nach? Wo siedeln wir das Jahr?
Also ich würde sagen, das Judentum, wie es sich heute darstellt, ist entstanden von Beginn der hellenistischen Zeit bis in die ersten Jahrhunderte nach christlicher Zeitrechnung. Das, was wir dann haben, hat sich klar vom Christentum distanziert. Das, was wir dann haben, hat sich klar auf die Tora und auf das rabbinische Judentum hin ausgerichtet. Und das prägt das Judentum bis in die Moderne.
Sie hatten jetzt gerade schon so ein paar Alleinstellungsmerkmale des jüdischen Glaubens angesprochen. Die Beschneidung zum Beispiel, die Reinheitsgebote. Welche gibt es noch? Was ist das Besondere? Was ist das Alleinstellungsmerkmal des jüdischen Glaubens?
Das Alleinstellungsmerkmal ist zunächst mal, wir haben keinen Kult im Judentum. Wir haben zwar einen Synagogengottesdienst, aber nicht in dem Sinne, dass hier ein Kult wie in der katholischen Kirche stattfindet. Und wir haben keine verbindlichen traditionellen Glaubenssätze. Also wir haben kein Glaubensbekenntnis und ähnliches. Im Judentum geht es um gelingendes Leben in Übereinstimmung mit den Geboten Gottes. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Gelingendes Leben anhand der Tora steht im Mittelpunkt. Und dort, wo im Christentum und im Islam Ähnliches auftaucht, dann einfach deswegen, weil Christentum und Islam wesentliche Aspekte des Judentums rezipiert haben. Also wesentlich ist auch der Bund zwischen Gott und dem Mensch als ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch. Diese Idee des Kommunikationsgeschehens ist, ja, wenn es so etwas gibt, ein typisches Kennzeichen jüdischer Religion.
Herr Tilly, wir haben in dieser Folge auch jetzt schon häufiger gesprochen über die babylonische Gefangenschaft. Welche Bedeutung hatte die denn für die Entwicklung des Judentums?
Ja, ich habe bereits gesagt, die babylonische Gefangenschaft hat dazu geführt, dass man in einer fremden Gesellschaft, in einem fremden Land leben musste und dort einem dauerhaften Assimilationsdruck ausgesetzt war. Und wenn Sie sehen, wie Menschen reagieren, wenn sie einem dauerhaften Assimilationsdruck ausgesetzt sind, sie versuchen, die eigenen Konturen ihrer Gesellschaft zu stärken. Und dies ist meiner Ansicht nach die wesentliche Bedeutung der Exilzeit. Es gibt aber auch eine zweite Bedeutung der Exilzeit. In Babylonien hat man kennengelernt Schriftkultur. Man hat kennengelernt einen Kalender. Man hat kennengelernt Ideen wie Schöpfungsmythen, der Enuma-Elish-Mythos, der rezipiert wurde in den jüdischen Schöpfungsmythen. Man hat kennengelernt einen Dualismus, der heute noch bis ins Christentum fortwirkt. Es gibt eine böse Kraft, es gibt eine gute Kraft. Die beiden Kräfte kämpfen miteinander. Und all dies sind Ideen, die man sozusagen aus der babylonischen Gefangenschaft wieder mit nach Hause ins Heimatland brachte.
Herr Tilly, diese ganzen Ursprünge, diese Jahrtausende alten, über die wir jetzt gesprochen haben, wie wichtig sind die denn eigentlich für die Identität von Jüdinnen und Juden heutzutage?
Ja, also die Identität, also erstmal ganz wichtig, was Juden nicht sind. Sie sind keine Rasse, keine biologische Abstammungseinheit, das gehört zum Repertoire des finsteren Rassenantisemitismus. Sie sind bedingt eine Nation. Wenn Sie einen Zionisten fragen würden, der würde sagen, ja, das Judentum hat nationale Züge, aber gemeinhin gilt das nicht. Und sie sind ein Volk in dem Sinne, als sie eine geschichtliche Verantwortungs- und Leidensgemeinschaft sind und ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis haben. Für mich als Nichtjuden ist das Judentum zunächst mal eine Religion. Und je mehr ich mich damit beschäftige, eine Zivilisation. Eine Zivilisation, die gekennzeichnet ist durch einen gemeinsamen Glauben, aber doch durch viel mehr, durch eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur und eine gemeinsame Lebensführung.
Also Geschichte, Kultur und Lebensführung, sagen Sie, machen die Identität.
Und Glaube.
Machen die Identität von Judinnen und Juden heute aus.
Ja, denn es gibt, wie im Christentum, ein großes Spektrum. Es gibt also Juden, die traditionell fromm sind, die observant leben. Und es gibt auch religiös völlig indifferente Juden, die nur zu den höchsten Feiertagen in die Synagoge gehen. Das ist wie im Christentum und im Islam. Es gibt kein typisch jüdisches Selbstverständnis. Und wie gesagt, diese Idee des Judentums als Zivilisation umgreift meiner Ansicht nach die moderne Selbstwahrnehmung, aber auch die Fremdwahrnehmung am besten.
Professor Michael Tilly ist Theologe und er ist Leiter des Instituts für antikes Judentum an der Uni Tübingen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Tilly.
Ich danke Ihnen, Frau Orbach.
Matthias, das Land entlang der Levante, das ist ja die Region an der östlichen Mittelmeerküste von Syrien über Libanon und Israel nach Jordanien. Diese ganze Region, die hat eine wechselvolle Geschichte erlebt zwischen dem Königreich Israel und der Zeitenwende im Jahr Null. Kannst du uns das mal ganz kurz zusammenfassen?
Ganz kurz, wir vertiefen das gleich noch, aber ein bisschen schon mal vorweg. Es kamen sehr unterschiedliche Herrscherdynastien an die Levante, was mit der Eroberung Jerusalems 587 vor Christus durch den neubabylonischen König Nebukadnezar einen Höhepunkt erfuhr. Dann folgte die Verschleppung eines Teils der Oberschicht nach Jerusalem. Zwar wird dieses Ereignis in der Bibel stark übertrieben, aber Schätzungen gehen tatsächlich davon aus, dass es sich wohl um rund 20.000 Deportierte gehandelt hat. Und nach den Babyloniern kamen die Perser an die Levante. Das Reich der Achämeniden war seinerzeit ein Weltreich und wurde abgelöst von einem noch größeren Weltreich, nämlich dem von Alexander dem Großen, der nach 332 vor Christus sowohl die Levante als auch Ägypten seinem Reich einverleibte.
Und dann kamen die Römer.
So ist es. 66 vor Christus eroberte Pompeius Kleinasien und war 3 Jahre später in Jerusalem. In den Folgejahren gab es diverse Aufstände, die aber alle militärisch niedergeschlagen wurden. 37 vor Christus kam ein gewisser Herodes nach Jerusalem. Der hatte sich im Bürgerkrieg nach der Ermordung von Cäsar im Jahr 44 auf die Seite des späteren Augustus, der hieß damals noch Octavian, geschlagen. Herodes amtierte anschließend als sogenannter Klientelkönig in Jerusalem. Er war also ein König, der von einem anderen Staat eingesetzt wurde, von dem er auch kontrolliert oder, sagen wir ruhig, überwacht wurde. In seiner Regierungszeit soll angeblich, je nachdem, welchen biblischen Text man nun zugrunde legt, die Geburt von Jesus von Nazareth gefallen sein. Die Angaben in der Bibel schwanken, auch wenn es paradox klingt, zwischen 4 vor Christus und 6 nach Christus. Sicher aber fand in seiner Zeit die Modernisierung des zweiten Tempels statt, aus der Zeit nach der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Deshalb heißt er auch Herodianischer Tempel.
Also ihr merkt schon, da war ganz schön was los in der Zeit und deswegen bleiben wir jetzt auch noch ein bisschen bei dieser wechselvollen Geschichte Israels mit Professor Bernd Schipper. Er ist Theologe und Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und er hat eine Übersichtsdarstellung geschrieben über die Geschichte Israels in der Antike. Hallo Herr Schipper.
Hallo, Frau Urbach.
Herr Schipper, ab wann kann man denn Israel als stabilen Staat bezeichnen?
Der Name Israel steht im Grunde für zweierlei. Zum einen für ein Volk, das alttestamentliche Gottesvolk heißt so, und zum anderen aber eben auch für ein Königreich. Und zwar ein Königreich, was eigentlich erst ab dem 9. Jahrhundert existiert hat, sodass man sagen kann, Israel als stabiler Staat, das gab es eigentlich erst mit dem Beginn des 9. Jahrhunderts, also sagen wir einfach mal grob so, um das Jahr 880 vor Christus.
Und in der Zeit der zwei Reiche, sage ich jetzt mal, standen denn da die beiden Königreiche in Konkurrenz um die Herrschaft über dieses gesamte Gebiet?
Genau, also wenn man sozusagen nochmal mit Israel einsetzt und sagt, es gab zwei Königreiche ab dem Ende des 10. Jahrhunderts vor Christus, das Königreich Israel im Norden mit der Hauptstadt Samaria und das Königreich Juda im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem, dann ist es so, dass von den alttestamentlichen Texten man natürlich sagt, Juda und Jerusalem war viel bedeutungsvoller. Historisch ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, auf Basis altorientalischer Inschriften, auf Basis archäologischer Funde kann man sagen, der große Player war das Königreich Israel. Und insofern standen die eigentlich nie richtig in Konkurrenz zueinander. Vielmehr wird man sagen können, dass für eine bestimmte Zeit, vermutlich so ab der Mitte des 8. oder vielleicht auch Mitte des 9. Jahrhunderts bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, das Königreich Juda mehr oder minder unter der Fuchtel des Königreiches Israel stand. Teilweise regierten die gleichen Herrscher im Norden und im Süden. Es kam zu Baupolitik in Jerusalem und all das erklärt sich nicht damit, diese Baupolitik, dass womöglich die Könige von Jerusalem jetzt so eine hohe Bedeutung hatten oder in Konkurrenz zu den Königen des Nordens standen, sondern vielmehr hängt es damit zusammen, dass die Könige des Nordens, die Könige Israels mit der Hauptstadt Samaria eben auch das kleinere Reich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem kontrollierten.
Ja, und wenn Sie sagen, unter der Fuchtel standen, so haben Sie das gerade formuliert, dann kommt für mich aus dieser Formulierung auch deutlich raus, wer da jetzt sozusagen das Sagen hatte.
Ganz genau. Also wie gesagt, die alttestamentlichen Texte stellen das völlig anders dar. Wenn man die alttestamentlichen Texte, zum Beispiel die Bücher der Könige nimmt, 1. und 2. Königebuch, dann werden die Könige des Nordreiches Israel pauschal negativ dargestellt. Man könnte sagen, man könnte sie alle in einen Sack stecken und draufhauen, man träfe immer den Richtigen. Historisch war das Gegenteil der Fall. Historisch waren die Könige des Nordreiches beispielsweise Könige, die man heutzutage kaum kennt, wie Omri oder auch Jehu, bedeutsam. Sie werden erwähnt in Inschriften der neuassyrischen Herrscher. Sie haben internationale Koalitionen gebildet und beispielsweise sich so weit ausgedehnt bis in das damalige Moab, also das heutige Jordanien, also im Grunde weit nach Süden, sodass man sagen kann, die eigentlichen geopolitischen Player im 9. und 8. Jahrhundert waren nicht die Könige von Jerusalem, sondern die von Samaria, das heißt des Nordreiches Israel.
Herr Schipper, wir haben schon mehrfach gesprochen in dieser Folge über die babylonische Gefangenschaft. Haben die Juden, die deportiert wurden ins babylonische Reich, haben die ihre ethnische und religiöse Identität bewahren können?
Man wird das wohl sagen können. Aufgrund von Inschriften, die eigentlich erst innerhalb der letzten 10, 20, 30 Jahre so richtig bekannt wurden, also babylonische Inschriften in sogenannter Keilschrift, kann man sagen, dass die Judäer oder auch Juden in Babylonien einerseits sehr gut in die babylonische Gesellschaft integriert waren. Die haben dabei weitem nicht irgendwie als Sklaven ein elendes Dasein gefristet, wie es manche biblische Texte und auch die christliche Tradition nahelegen, sondern die haben sich dort bestens in die Gesellschaft integriert. Es gab ein Judäer mit dem schönen Namen Abdijahu, also das ist der alttestamentliche Name, den man auch als Namen eines Propheten Obadja kennt, eines ganz kleinen Prophetenbuches. Der hat beispielsweise als Steuerbeamter für die babylonische Verwaltung und damit letztlich für den babylonischen König gearbeitet. Auf der anderen Seite, obwohl die sozusagen so gut da integriert waren, verheiratet waren mit Menschen mit sozusagen babylonischem Hintergrund, auf der anderen Seite haben die aber ihre Tradition weiter bewahrt und das sieht man an den Namen. Also ich erwähnte eben den Namen Obadja, der enthält hinten mit dem Ja einen Verweis auf den alttestamentlichen Gott. Der alttestamentliche Gott heißt Jahwe und wir kennen das, wer einmal einen christlichen Gottesdienst besucht hat, kennt den Ausdruck Halleluja, was Halleluja, also lobt Jahwe, lobt Gott ist. Und dieses Ja steht eben sozusagen als eine kurze Bekenntnisformel für den alttestamentlichen Gott. Das heißt, jemand mit dem Namen Obadja oder auch eine Frau, die zeitgleich in Ägypten als Judäerin belegt ist, mit dem Namen Biptachja, die haben gleichzeitig mit ihrem Namen eben auch ein Bekenntnis zu dem Gott Israels, zu dem Gott des Alten Testaments zum Ausdruck gebracht.
Wir springen noch mal weiter nach den Babyloniern. Da kamen die Perser, das Reich der Achämeniden, das war ein Weltreich. Und das wiederum wurde abgelöst vom Weltreich von Alexander dem Großen. Wie stark war denn der griechische Einfluss während und nach Alexander dem Großen?
Der griechische Einfluss hat im Grunde schon vor Alexander dem Großen begonnen. Nämlich bereits in der Zeit Ende des Königreiches Juda, also so um das Jahr 600 herum, als die Ägypter für einen gewissen Zeitraum nochmal den Bereich Israels und Judas kontrollierten und dann in der Folge auch unter den Persern aufgrund von Handelsbeziehungen, aufgrund eines internationalen Einflusses, der sich dann aber mit Alexander dem Großen und vor allem seinen Nachfolgern, das heißt den Ptolemäern, verstärkt hat. Die Ptolemäer haben ganz grob gesagt von ungefähr dem Jahr 320 bis so ganz grob das Jahr 200, 198 vor Christus, die südliche Levante, das heißt das Gebiet der vormaligen Königreiche Israel und Juda kontrolliert. Und das zeigt sich in Münzen, das zeigt sich in Siegelamuletten, das zeigt sich in Ikonografie, das heißt bestimmte griechische Motive, die dort zu finden sind, griechische Götter, auf die angespielt wird, also beispielsweise eine Gottheit mit dem Flügelrad oder auf einigen Münzen hat man die berühmte Eule aus Athen dabei oder eben auch andere Motive, der Feststrauß des Dionysos oder der Dreizack des Poseidon. Also ein unglaublich breites Repertoire an griechischen Motiven, die man zum Teil auch, und das ist im Grunde der eigentliche Knüller, in Jerusalem selbst gefunden hat. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, im Grunde ein Steinwurf von dem Tempel, von der jüdischen Schreiberschule in Jerusalem entfernt, gab es einen massiven griechischen Einfluss im 4., 3., 2. Jahrhundert vor Christus.
Ist davon heute noch irgendetwas sichtbar?
Es finden zurzeit, das heißt auch schon seit einigen Jahren, Ausgrabungen statt, organisiert und durchgeführt von der Universität Tel Aviv unter Leitung meines archäologischen Kollegen Yuval Gadot. Und diese Ausgrabungen haben im Grunde wirklich faszinierende Ergebnisse geführt. Die liegen ungefähr, sagen wir mal, 100 Meter vom Tempelberg entfernt, auf dem Areal eines ehemaligen Parkplatzes. Deswegen heißen die auch Grabungen des Givati Parking Lot. Und dort wurde über Jahre hinweg gegraben und man hat also wirklich eine ganz reichhaltige internationale Kultur dort gefunden, internationale Einflüsse, griechischen Einfluss, sodass man sagen kann, dass das Jerusalem im 4., 3., 2. Jahrhundert viel, viel internationaler war, als es die alttestamentlichen Texte glauben machen und man vielleicht dadurch auch bestimmte Texte des Alten Testaments, bestimmte Tendenzen, auch bestimmte Abgrenzungstendenzen in der alttestamentlichen Literatur erklären kann, weil es sozusagen einen Steinwurf entfernt einfach diesen massiven internationalen griechischen Einfluss gab.
Professor Bernd Schipper war das. Er ist Theologe und Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und er hat uns eine Übersicht gegeben über die Geschichte Israels in der Antike und auch darüber, was man heute noch darüber finden kann. Herzlichen Dank, Herr Schipper.
Sehr gerne, vielen Dank.
Also, die Geschichte Israels vor der Geburt von Jesus von Nazareth ist ganz schön bewegt und kompliziert, aber das ist sie ja auch bis heute geblieben, ne?
Ja, das kann man wirklich wohl laut und deutlich sagen. Wenn man verstehen will, was da seit Jahrzehnten im Nahen Osten abgeht, dann muss man eben mitbedenken, dass sehr viele Jüdinnen und Juden nach dem Aufstand gegen das harte Regiment der Römer 70 nach Christus und nach dem Bar Kochba-Aufstand 135 nach Christus aus ihrem Land verwiesen wurden. Sie mussten auswandern, sich eine neue Bleibe suchen, andere Länder, Sitten und Gebräuche annehmen und in dieser sogenannten Diaspora haben sie darauf gehofft, eines Tages wieder zurückzudürfen. Auch wenn es jüdische Siedlungen in Palästina schon vorher gab, wurde diese Rückkehr ins, wie Sie sagten, gelobte Land erst mit der Staatsgründung 1948 möglich. Und daraus entstand das Narrativ einer mehrhundertjährigen Vertreibung der Juden. Der Konflikt mit Menschen, die mittlerweile in Palästina seit vielen Generationen lebten, ist, wie wir seit Jahrzehnten sehen, massiv und scheinbar unlösbar. Das entschuldigt natürlich keinerlei Kriegsverbrechen, die seit 1948 begangen wurden, und zwar auf beiden Seiten des Nahostkonfliktes. Und es entschuldigt auch keine abenteuerlichen Pläne, wie dem Problem insgesamt beizukommen ist und wie der nach dem letzten Krieg vollkommen zerstörte Gazastreifen wieder aufzubauen ist.
Ja, so ist es. Das war das Königreich Israel, Folge 3 von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach in 100 Folgen vom Anfang bis jetzt. Und in der nächsten Folge, da geht es nach Europa und es wird sportlich. Wir sprechen über die ersten Olympischen Spiele. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History, jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.